Grüß Gott, ich heiße Hagen Dessau und wohne seit vielen Jahren in Rosenheim. Ich finde, im Rosenheimer Land und im Chiemgau wohnen viele interessante Menschen, die interessante Geschichten zu erzählen haben. Und das machen sie in meinem Podcast.
Hallo Welt, hier Rosenheim.
Heute zu Gast Sieglinde Zietbauer und Georg Hermannsdörfer.
Ja, mein Name ist Georg Hermannsdörfer. Ich mache relativ viel. Das heißt, es geht von Jazzpianist über Bandleader, über ich halte Lesungen. Zuerst mal waren das Lesungen für Kinder, den Pumuckl. Und dann bin ich jetzt immer mehr für Lesungen für Erwachsene. Also ich lese die Heilige Nacht von Ludwig Thoma, verschiedene Satiren. Ludwig Thoma, seine Erzählungen und auch Theaterstücke liebe ich sehr zu lesen, weil das der Wechsel zwischen Dialekt und Hochsprache ist. Und wodurch mich eigentlich die meisten Leute kennen, sind meine Tätigkeit als Dirigent und Leiter der Erlesenen Oper. Das heißt, ich habe seit über 50 Jahren dirigiere ich unbekannte Opern und bringe die in der Region zur Aufführung. Zuerst in Maxlrein, das ich 30 Jahre lang aufgebaut habe. Dann war ich ein paar Jahre in Pertenstein bei Traunreuth. Und seit 12 Jahren gibt's jetzt die Erlesene Oper in Rosenheim. Das heißt, wir spielen in Rosenheim. Der Verein sitzt in Halfing, weil das einfach mein Wohnort ist. Und inzwischen bin ich dann auch zum Regisseur aufgestiegen. Das ist mal aus einer Notlage entstanden, aber es macht unheimlich viel Spaß und seitdem ist auch die Regie sozusagen meine Aufgabe. Und seit Corona bin ich dann in wieder was Neues reingerutscht, weil nämlich die Opern, die wir aufführen, sind sehr häufig nur in Handschriften verfügbar. Und ich tippe die ab. Also wenn man sich das vorstellt, sind ungefähr 2000 Seiten pro Oper, die man da fertigstellen muss. Und während Corona war natürlich mit Aufführungen nichts mehr los. Und so bin ich dann eigentlich auf die Frage gestoßen, was mache ich eigentlich mit den Opern, die ich bisher gedruckt habe, aber im Speicher oben liegen. Das heißt, wenn ich mal das Zeitliche segne, werden meine Söhne wahrscheinlich sagen, da liegt ein Haufen Altpapier und das war's dann. Und dann ist letztendlich eigentlich viel Entdeckungsarbeit und viel, ich denke mal, aufführenswerte Opern sind dann wieder weggeworfen und es bleiben nur die Handschriften, die inzwischen auch zum Teil wesentlich verfallener sind als noch vor 20, 30 Jahren. Und das war dann so, dass ich mich gekümmert habe und tatsächlich der Nötzl Verlag in Wilhelmshaven, der bringt jetzt eine ausgegrabene Oper nach der anderen raus.
Herzlich willkommen.
Mein Name ist Sieglinde Zietbauer. Ich bin Opernsängerin, leite das Musikzeitstudio Rosenheim, unterrichte dort Klavier und Gesang und leite auch verschiedene Chöre. Habe die jetzt erstmal niedergelegt, um einfach wieder mehr mich auf Singen zu konzentrieren, um Opern dafür Zeit zu haben, die vorzubereiten, weil das doch auch immer viel Aufwand ist, gerade eben diese unbekannten Opern kennenzulernen und für sich selbst eine Form zu finden, die wirklich auszudrücken und gut rüberzubringen. Und ich bin seit Beginn eigentlich der Erlesenen Oper dabei, war vorher auch schon in Maxlrein 2 Jahre oder 3 Jahre oder sowas dabei.
Also bei mir ein Jahr noch.
Oder ja, bei genau. Dir noch ein Jahr.
Auch mir dann auch noch
genau, Jahr. Irgendwie so. Und also bin wirklich schon lange dabei und das macht mir irrsinnig viel Spaß, diese unbekannten Opern einfach, weil das so ganz was Außergewöhnliches ist und die so ins zum Klingen wiederzubringen. Ich singe auch sehr gerne bekannte Opern, das mache ich natürlich auch und auch Konzerte und alles Mögliche und möchte in dieser Richtung auch jetzt wieder mehr einsteigen und mehr machen und auch einfach ja, mehr Zeit für die einzelnen Sachen haben und mich da ein bisschen mehr reinlegen in diese Sache. Das ist so meine Sache und mache jetzt auch die nächsten Opern wieder mit im nächsten Jahr. Habe auch jetzt die letzte Oper mitgemacht und wir haben auch diese Oper am Klavier. Mhm. Und Deswegen bin ich hier in dieser erlesenen Oper.
Herzlich willkommen. Für den Außenstehenden, für die Außenstehende stellt sich ja immer die Frage, was macht die Faszination der Oper aus?
Ja, das ist das Zusammenwirken eigentlich sehr, sehr vieler Kunstformen. Also es geht von Musik über Darstellung, also Schauspiel, es geht über Bühnenbild. Letztendlich dann, wenn man Regie betreibt und das Bühnenbild gestaltet, auch letztendlich Architektur. Wie teilt man den Raum auf? Wie bewegt man Menschen in Räumen? Also das ist einfach ein sehr großer Aspekt vom Künstlerischen her. Und dann natürlich der soziale Aspekt, vor allen Dingen so wie es bei uns ist. Wir sind ja semi-professionell, wir haben Profis wie die Sieglinde, wir haben aber auch Leute, gerade im Orchester und im Chor, die natürlich ganz andere Berufe haben und die einfach sagen, es ist mal eine ganz andere Welt und es ist einfach, es macht Spaß, weil man ein tolles Miteinander ist. Und so eine gemeinsame Herausforderung fordert einen und fördert auch das Gemeinschaftsgefühl. Und wenn man dann miteinander auf der Bühne war und anschließend die Premierenfeier hat, das ist einfach eine tolle Stimmung und es ist eine Kameradschaft und ein Miteinander. Das ist eigentlich relativ unvergleichlich. Das gibt's kaum wo im Sport vielleicht, naja, bei Mannschaftssportarten. Aber wenn man dann schaut, so Aufführungen wie Trimonischa mit 100 Leuten, das ist dann wirklich schon emotional so ein Höhepunkt, denke ich mal.
Ja, und es ist auch einfach wunderbar, so eine Oper zu singen, weil man ist mit Händen, Füßen, mit Kopf, mit allem, also man taucht da so richtig in eine andere Welt ein und kann da so eine, ja, auch mal so richtig böse sein oder mal richtig süß und lieb sein und dann plötzlich total umschwenken, zum Beispiel wieder bei der Puppe von Nürnberg, wo ich dann plötzlich total ausgeflippt bin und alles zusammengeschlagen habe. Super, kann man zu Hause, jetzt sollte man eher nicht so tun. Und da geht es einfach toll. Und ja, und man, es ist auch ja, hoch anstrengend von der Kraft her. Es ist auch sehr fordernd vom Sängerischen her, weil diese Arien natürlich viel abverlangen.
Und mental auch, muss man mental sagen, muss ja 2,5 Stunden drauf haben.
Alles auswendig. Ja. Aber auch mit dem Orchester und wenn alle zusammen arbeiten und das, wie du gerade sagst, das ist einfach ja, was ganz was Außergewöhnliches. Das ist nochmal ganz anders als wie ein Konzert, wo man einfach da steht und jeder gibt so sein Bestes, aber da ist einfach noch viel Bewegung. Man muss auch sich noch merken, da muss ich von A nach B laufen, da, aber nicht nur laufen, sondern wie muss ich da auch noch laufen und dass das dann auch rüberkommt und man hat immer jemanden, der einem dann sagt, so und das wirkt jetzt so und man selber hat das Gefühl, das war jetzt doch schon eigentlich ganz gut oder das war jetzt noch gar nichts und dann heißt es plötzlich, doch, das war genau richtig. Und das ist was ganz Besonderes ist an der Oper.
Ja, man arbeitet sehr einen langen Zeitraum miteinander, weil, wie gesagt, die Proben, bis man es auswendig drauf hat, jede Szene muss immer wieder wiederholt werden. Das ist das eine. Und das andere ist dann einfach die emotionale Tiefe. Man lernt sich unheimlich gut kennen. Also das ist mir als Regisseur aufgefallen. Man hat irgendwann einen Konflikt und letztendlich fragt man ja die einzelnen Darsteller, wie sie das angehen würden. Und da lernt man natürlich einen Menschen kennen, weil jeder natürlich von sich aus selber die Situation so und so angehen würde. Und dann sagt man, ja, siehst du, der denkt so, ich hätte es jetzt anders gemacht. Also es ist eigentlich wie eine Psychotherapie, wo man wirklich sagt, man lernt sich selber gut kennen, man lernt den anderen gut kennen und man sieht einfach eine Bandbreite, wie Leute mit emotionalen Grenzsituationen, gerade das kommt ja in Opern häufig vor, ja, Verrat, irgendwie bis hin zu Mord und Totschlag, ja, wie gehen die Leute damit um? Das ist wirklich eine Tiefendimension, die sehr zusammenschweißt auch.
Ja, und es ist auch ein Unterschied von Oper zu Oper und von Regisseur zu Regisseur auch. Es gibt einfach Regisseure, die geben ganz genau vorher fest, was man zu tun hat und weil sie eine ganz genaue Vorstellung haben, wie sie es haben wollen. Und wenn man dann selber ist sehr schwierig, sich dann noch selber irgendwie individuell irgendwo einzubringen. Man arbeitet das quasi dann ab und versucht halt genau diese Vorstellung zu erreichen, die sich derjenige vorstellt. Ist auch eine spannende Arbeit. Aber was ich hier eben bei der Erlesenen Oper so schätze, ist das Miteinander. Also der Georg Hermannsdorfer gibt da wirklich etwas vor Und man kann aber trotzdem dann sagen, an der Stelle würde ich jetzt aber ganz gerne und das würde mir entgegenkommen, wäre das für dich auch in Ordnung? Und dann sagt er, ja, das könnte ich mir auch vorstellen, probieren wir es mal, dann probieren wir es und stellen fest, ah ja, das war jetzt super. Oder wir sagen, ah na, ist vielleicht doch nicht das Richtige. Und auf die Weise wird es so ein gemeinsames Etwas. Und es ist trotzdem aber eine klare Vorstellung dabei. Und das kommt mir jetzt gerade bei diesen unbekannten Sachen sehr entgegen, weil man da auch eigentlich überhaupt keine Vorstellung hat und dann wirklich das so zu seinem eigenen machen kann und dann voll in diese Rolle reinschlupfen kann und nicht erstmal ja, für sich vielleicht, wenn man sagt, ich hätte die jetzt an der Stelle irgendwie ein bisschen böse angegangen und er sagt, nee, das ist jetzt genau das Gegenteil, ich möchte die ganz lieb haben, dann muss man erstmal so total anders wieder in den Kopf das sich alles umbauen. Und so kann man eigentlich schon mit dem, was man schon gemacht hat, kann man eigentlich dann weiterarbeiten und das auf das aufbauen. Und das ist schon auch was Schönes
dran. Das ist auch das Abenteuer bei den unbekannten Opern. Wenn ich die Zauberflöte mache, dann gibt es dann 10 Fassungen, ja, wo man sagt, die sind so genial, dann macht man so oder so. Oder man klaut sich überall was zusammen. Aber wenn ich jetzt ein Stück hinstelle, von der es weder eine Platteneinspielung noch eine Videoaufnahme oder irgendwie was auf der Bühne gibt, man muss sich wirklich Satz für Satz, Note für Note alles selber zusammenreimen. Natürlich ergibt sich im Laufe der Zeit immer wieder mal eine Änderung, wo man sagt, ach ja, also jetzt, wo wir 4 Wochen dran arbeiten, sehe ich die Situation eigentlich ganz anders und dann muss man mal korrigieren. Aber es ist halt ständig ein Abenteuer und letztendlich, ob eine Oper gut ist oder ob die trägt, das sehen wir dann bei der Premiere, weil das dann der erste Moment ist, wo alles mal wirklich am Stück zusammenkommt, ja.
Und das wäre meine Frage, also ihr habt jetzt erklärt, was es für die, die es produzieren, bedeutet, also was die Faszination ist, aber nehmen wir es mal andersrum, für jemanden, der wenig mit klassischer Musik und wenig mit klassischem Gesang zu tun hat, wie bringt ihr dieser Person die Faszination Oper nahe? Also da reinzugehen und eine 2-stündige Abfahrt zu kriegen.
Ja, ich glaube, alleine schon dadurch, dass wir viele Laien auch dabei haben, die Leute einfach auch mitnehmen, denen vielleicht vorher auch schon erzählen darüber, da haben wir das gemacht und da ist dieses Problem und da haben wir so und der hat das und jenes Problem. Die haben schon recht viel Hintergrundwissen und kennen uns dann auch persönlich schon mal. Das ist auch schon mal etwas, was so diese erste Angst vor was Neuem abbaut. Es ist nicht gleich, oh Gott, das wird jetzt was ganz was Hochgestochenes sein, da muss ich jetzt mich mordsweh auskennen, sondern es ist einfach, ach, wir gehen jetzt da mal rein und schauen uns das mal an und kennt eh noch keiner, wer weiß, was das überhaupt ist, aber die bemühen sich alle und dann wird das schon irgendwie was werden. Und es ist einfach jeder mit so viel Herzblut und Begeisterung dabei, weil wir bekommen ja nicht viel Geld. Also es ist jetzt nicht, dass wir jetzt da das machen, weil wir jetzt da wahnsinnig reich dadurch wären, sondern wir machen es einfach, weil wir es lieben. Und ich denke mal, das übertragt sich dann auch auf der Bühne. Und selbst wenn dann das ein oder andere nicht perfekt ist, ist trotzdem einfach was ganz was Besonderes dadurch. Ja.
Und wenn ich das noch ergänzen darf, ich glaube, für unser Publikum ist es ganz wichtig, wir singen immer in deutscher Sprache. Ja. Und ich passe natürlich auf bei der Stückauswahl. Und da bin ich wirklich sehr anspruchsvoll geworden. Also Stücke, die ich vor 20 Jahren ausgesucht hätte, würde ich heute nicht mehr aussuchen, weil ich einfach sage, die Handlung muss tragen, die muss entweder spannend, packend, emotional oder meistens machen wir ja sehr lustige Stücke. Also ich will die Leute unterhalten und ich mache auch kein experimentelles Regietheater, sondern ich will eine Geschichte erzählen und ich will eigentlich genau das, nämlich Leute abholen dort, die noch nie in der Oper waren. Durch die deutsche Sprache, durch die packende Handlung, durch das Lustige und du hast gesagt, das stimmt, wir machen das ja aus mit Herzblut und das kommt auch bei den Leuten an. Die merken das, die sind nicht Profis, die jetzt irgendwas runterziehen, ja, sondern die wollen jetzt dieses Stück machen und da kämpfen die ein ganzes Jahr lang mit der ganzen Mannschaft, um das auf die Bühne zu bringen. Das ist, glaube ich, schon ein Punkt, den das Publikum immer sehr honoriert, wenn man mit denen spricht.
Ja.
Und trotzdem hat man ja so bei Oper immer so das Gefühl von Großstadt und immer schick anziehen, irgendwo hinfahren und so. Und bin ich richtig gekleidet? Verhalte ich mich richtig? Ihr sagt, das ist bei uns, so höre ich das zumindest, gar nicht so wichtig. Und ihr holt ja letztendlich auch die Oper aufs Land. Also wie kommt dieser Großstadtgedanke mit all diesem Pipapo in der Provinz an?
Ja, das ist schon ein Herzensanliegen, dass wir einfach diese Angstschwelle vor Oper, wie gesagt, durchbrechen, aber eben ganz gezielt mit deutschsprachiger Oper, mit lustigen Handlungen und die Leute, die uns kennen. Es ist natürlich immer schwierig, neue Leute zu kriegen, aber da haben wir die kuriosesten Sachen, die halt dann mitgehen, weil es die Nachbarin ist und sagen, das waren wir noch nie in der Oper, aber das war ja lustig. Also ganz erstaunt, und man merkt dann auch immer, Premierenpublikum ist immer eine eigene Nummer, da haben wir das Gefühl, die trauen sich nicht lachen. Ja. Ja, aber letztes Mal, unser Pianist hat gesagt, es gibt ja auch ein Publikum, das schmunzelt. Und ich war also bei der Oper am Klavier, bin ich ja nicht als Dirigent in Aktion, sondern ich bin hinten gesessen. Und da sieht man dann öfters, wie dann ein Mann seiner Frau zulächelt und nickt und irgendwie schmunzelt. Die lachen gar nicht laut. Aber dieses Schmunzeln, das ist das Entscheidende. Ja. Und dann gibt's Publikum, da spielt man 5 Minuten und dann brechen die in helles Gelächter aus. Also dann am nächsten Tag in Pertenstein, da war das Publikum ganz anders. Die haben ständig gekudert, weil es einfach so lustig war. Dass jedes Publikum ist anders, jeder Tag ist anders.
Mhm. Und trotzdem, also ich unterstelle den Oberbayern, dass ja hier eigentlich andere Stücke auf der Bühne gesehen werden und dann kommt ihr mit 100 Personen, also vielleicht sind die nicht alle am Tag der Aufführung dabei, aber schon Riesenproduktion?
Sind alle 100, es sind 100 Leute wirklich. Also wir haben 40 Leute im Orchester, wir haben bei Trimonischer 40 Leute im Chor gehabt, dann haben wir 10 Leute Ballett gehabt oder 12 und dann noch 9 Solisten und dann natürlich die hinter der Bühne eigentlich auch immer dabei sind, Schminke, alle möglichen Zuhelfer, die also die Proben leiten, den Chor einsingen und so weiter. Also wenn wir die alle, wir waren da über 100 Leute.
Ja, ja, und das meine ich, das ist doch vermutlich auch, als ihr damit angefangen habt, eine Riesengeschichte gewesen. Also,
bis man sowas aufgebaut hat, gell?
Genau, also habt ihr offene Türen eingerannt in Oberbayern oder war das so ein Stück für Stück, Schritt für Schritt?
Also man muss wirklich sagen, wir leben hier zwischen München und Salzburg wie die Made im Speck. Wenn man sich überlegt, wir haben im Umkreis von Rosenheim, in 30 Kilometer Umkreis, haben wir 6 Opernensemble. Wir haben Erl, wir haben Herrenchiemsee, wir haben Amrang, wir haben Maxl Rhein, dann gibt's uns, wer fehlt noch? Ja, also das sind Opernensemble. Geschweige denn noch Chiemgau-Orchester, Innphilharmonie und so weiter. Also wir leben hier wirklich in einer kulturellen Vielfalt, die dürfte einmalig auf der Welt sein, in so einer Dichte. Ja, und da ist natürlich eine gewisse Grundbereitschaft da. Vor allen Dingen, man hat es gemerkt vor Corona, jetzt ist diese Grundbereitschaft etwas eingeschlafen und man sieht alle vom Volkstheater über klassische Musik, über Jazz, alle sind am Kurbeln, um wieder dieses alte Niveau herzubringen. Und es ist so, wenn die Leute so eine gewisse Kultur des Ausgehens haben, dann gehen die viel häufiger aus, wie wenn einmal im Jahr ein Konzert ist. Ja, und bei uns ist eigentlich so, ja, wo gehen wir am Wochenende hin? Ach ja, gehen wir mal ins Kabarett. Und dann, ach, am Sonntag läuft Jazz, gehen wir mal in Jazz. Das heißt, wir haben hier eigentlich so eine gewisse Ausgehkultur, wo man gerne wohin geht, egal in welchem Bereich. Und das ist natürlich schon förderlich. Aber wie gesagt, einzelne Sparten haben es schwerer, das stimmt schon.
Wenn so Klassik und so unbekannte Opern, ja.
Oper, na. Und wenn man die Leute dann so weit hat, jetzt, Markus habe ich gestern getroffen, der hat gesagt, viele bereuen es, dass sie nicht in die Oper, weil sie haben gehört, es war so lustig.
Ja, ich habe es auch von welchen so gehört. Gut. Was? Ich habe gar nichts mitbekommen.
Genau, ja. Das ist dann immer. Aber es stimmt schon. Also eine Hemmschwelle vor Oper ist immer noch da.
Und dann unbekannten Opern auch noch. Wenn man weiß, okay, Zauberflöte geht, dann geht man entweder noch ein zweites Mal oder ein drittes Mal rein. Ja. Aber dann irgendwann mal sagt man, es reicht einem auch. Dann geht man in Don Giovanni oder sonst was. Und dann sagt man, ja, jetzt reicht es mal wieder mit Oper. Oder man geht halt in die, man hat dann wirklich Liebe dafür, für diesen Bereich und geht halt dann viel in Opern. Aber ist mit unbekannten Opern erstmal schwierig. Aber ich denke mal, Leute, die dann bei uns reingegangen sind, die sagen das auch weiter und die kommen auch gerne wieder.
Inzwischen haben wir ein gewisses Stammpublikum in Rosenheim, Hammer. Und es gibt ja deutschlandweit dann Leute, die wirklich Hunderte von Kilometern fahren, um unbekannte Opern. Also da gibt es zwei Schwestern, die haben mir mal ihr Tagebuch gezeigt. Ah, sie sind die 327. unbekannte Opern und die haben genau aufgeführt, was sie jetzt alles gesehen haben. Also
es Neue Märker kam ja auch immer wieder, gell?
Richtig, also ja. Wir haben auch, Gott sei Dank, die Fachpresse nimmt uns wahr. Also der Wiener Märker ist eine sehr, sehr anerkannte Opernzeitung. Im Orfeld steht es drin, im Opernglas. Also wir werden schon wahrgenommen, aber natürlich, weil wir diese unbekannten Opern machen und die sagen, Mensch, haben wir noch nie gehört, die fördern wir. Wenn wir jetzt als semi-professionelles Ensemble die Zauberflöte machen würden, wird kein Hahn nach uns krähen. Ja, ja.
Also dadurch haben wir schon ein Alleinstellungsmerkmal, ja. Und das ist auch sehr wichtig. Und, aber ich denke mal, man muss das auch immer wieder hervorheben und auch den Leuten klar machen, auch den Saalbesitzern, und dass das einfach eine wichtige Sache ist, dass man nicht immer die gleichen Opern aufführt, dass man einfach mal was anderes kennenlernt, dass man auch eben so unbekannte Opern ausgrabt und nicht nur die ganz neuen, sondern auch die ganz alten, dass da auch Schätze gibt, die noch keiner kennt, die auch noch nie jemand vielleicht gehört hat oder schon ewig lang nicht mehr gehört hat oder nur ganz selten aufgeführt werden.
Und ja, für mich ist das schönste Lob ist immer, wenn die Leute sagen, also dass man die Oper nicht mehr kennt, das ist ewig schade. Ja. Dann denke ich mal, hast du richtig gesucht.
Ja, genau.
Ja, ja.
Wie seid ihr auf die Idee gekommen, dass ihr euch eben mit unbekannten Opern beschäftigt? War ein Grund eben dieser Gedanke, wenn wir die Zauberflöte spielen und so, das ist alles so ausgelutscht, da kommt keiner? Also
jein, also wie gesagt, ich mache das 50 Jahre schon, und der Anfang war eigentlich, dass die Gera Walter, die hat drei Kinder gehabt und hat gesagt, bevor ich jetzt nicht mehr auf der Bühne stehen kann, möchte ich noch einmal das, was ich als jugendliches Mädchen gesungen habe, Bastien und Bastien. Und das war 1978, und da war Bastien, Bastien war so unbekannt, dass die Leute gesagt, was, Mozart? Haben wir noch nie gehört. Heute gibt's 20 Videoeinspielungen und DVDs und so weiter, aber damals war das, und so ist es losgegangen. Und dann waren wir eigentlich, sollte das nur so eine Eintagsfliege bleiben. Und bei der letzten Aufführung waren wir zufällig in einem Pfarrsaal. Der Onkel des Pfarrers ist ein Komponist gewesen, der eben Karl Marx heißt, der zufällig auch, und der hat gesagt, mein Onkel hat so eine lustige Oper geschrieben, das wäre genau das Richtige. Ja, machen wir das, hat kein Mensch gekannt. Don Juans allerletztes Abenteuer war eine der lustigsten Oper. Und dann war natürlich die Frage, was machen wir nächstes Jahr? Und dann waren wir schon auf dem Gleis unbekannte Opern. Dann habe ich eine Haydn-Oper gemacht und die Leute haben gesagt, der Haydn hat Opern geschrieben, haben wir noch nie gehört. Und so waren wir dann auf diesem Gleis, und das hat sich durchgesetzt. Klar, immer wenn es mal mit den Besucherzahlen runtergegangen ist, kam natürlich die Idee, machen wir Cosi fan tutte von Mozart oder die Zauberflöte. Dann kommen die Leute schon, aber ich sag, Leute, die Zauberflöte gibt's in München und in Salzburg und rundherum wesentlich besser als von den Profis. Es gibt 20 vorbildliche DVD-Einspielungen. Wir können nur verlieren. Also, und dann letztendlich habe ich mich eigentlich immer durchgesetzt, dass wir dann doch wieder unbekannte Opern machen. Und natürlich für mein Team, die das auch unterstützen müssen, ist am Anfang, was hat er denn jetzt wieder ausgesucht? Ich kann mich nur erinnern, Ignaz Umlauf, die Bergknappen, hätte ich so gern gemacht bei Gera Walter. Und Gera hat immer gesagt, wenn der Komponist schon Umlauf heißt, was kann da rauskommen? Also ich habe nie eine Chance gehabt. Ja, aber wie gesagt, es ist schon schwierig, dann immer den Anlauf zu kriegen. Aber inzwischen habe ich, glaube ich, so einen Ruf, dass die, also meine Leute im Verein alle das abnicken, wenn es auch ganz kuriose Sachen sind.
Du hast gerade gesagt, jemand hat gesagt, mein Onkel hat da eine Oper geschrieben. Könnte ich auch eine Oper schreiben und die wird...
Also ich traue mich nicht, manche fragen immer, warum schreibst du nicht selber eine Oper, aber komponieren, da gehört wahnsinnig viel dazu. Und ich bin dann auch zu kritisch, das ist vielleicht das eine. man braucht sehr, sehr viel Erfahrung und man muss eigentlich Erfahrung haben im Theaterbereich, man muss Erfahrungen haben im Opernbereich und im Musikbereich, also rundherum. Und heutzutage mit Opern zu punkten, ist wahnsinnig schwierig. Das Musical hat alles abgelaufen, aber auch im Musical-Bereich ist es so, es gibt immer wieder mal Musical, Musical, Musical und nach einem Jahr sind die vergessen und werden auch nie mehr aufgeführt. Die Guten bleiben über, das ist ganz klar. Und wir sind natürlich auch sehr verwöhnt von unseren Medien. Man muss sagen, man hat ja momentan jederzeit kann ich mir hinterindische Musik anhören und runterladen. Und wenn man sich überlegt, zu Verdis Zeiten, der Verdi war begeistert und hat eine Oper geschrieben, der keine Ahnung gehabt, was eigentlich eine Oper ist, und hat den an die Mailänder Scala gegeben und hat gesagt, Schatz, ja, ich habe eine Oper gemacht. Und dann haben die durchgesehen, haben gesagt, naja, schaut interessanter aus, aber also hast du schon eine Ahnung von Oper? Arbeiten wir erst mal ein paar Jahre bei unserem Haus und dann schreibst du noch eine. Also das hat man früher machen können, aber das geht heute nicht. Also wenn man eine Oper schreibt, muss man Musik studieren, man braucht eine ausgewogene Basis, man muss Theaterwissenschaften und so weiter. Die Ansprüche sind so hoch. Also ich glaube, dass einer sagt, ich schreibe jetzt einfach mal eine Oper. Du müsst schon ein Genie sein.
Herausforderung angenommen.
Ja.
Aber wo findet man dann diese ungespielten Stücke?
Ja, inzwischen ist es so online. Ja, also es gibt da ein paar Seiten, die gefördert werden als wissenschaftlicher Bereich, die eben Handschriften einscannen. Ja, und zwar natürlich die Erfahrung ist, in Weimar ist ja vor 15 Jahren diese Bibliothek der Fürstin Amalia abgebrannt und da war dann Notruf und jetzt muss man schauen, dass man alles rettet und scannt. Und dann hat es Fördermittel gegeben und zum Beispiel die Sächsische Landesbibliothek Dresden hat dann angefangen, Handschriften wirklich also zu scannen. Und heute ist es so, die stellen die dann digital weltweit zur Verfügung. Und das ist der Vorteil heutzutage. Ich bin am PC und schaue, was haben sie denn? Und schaue mir die Noten an in Handschrift. Und dann ist die Entscheidung gefallen. Vor 30 Jahren war es so, da war ich dann in den Ferien 3-4 Tage in der Staatsbibliothek, ja, mit weißen Handschuhen, ja, weil dieses alte Papier war ja zum Teil schon etwas brüchig. Und dann ist also, wenn man da so ein Schweinslederband für König Ludwig I., da ist schon der Weihrauch aufgestiegen, ja, aber da war im Vorfeld, habe ich dann 3-4 Werke sozusagen in die engere Auswahl, die ich mal angelesen habe, Inhaltsangaben, Literaturgeschichten und so. Und dann waren 4 in der engeren Auswahl und dann habe ich mich irgendwie innerhalb von ein paar Tagen dann für eine entschieden. Dann musste das erst fotokopiert werden, das heißt als Mikrofilm. Dann habe ich einen Mikrofilm gekriegt, dann hat man einen Kopierladen finden müssen. Also ich habe dann einen in Ingolstadt, das war nicht einfach, in Ingolstadt gekriegt, der mir dann den Mikrofilm auf Papier. Und dann habe ich es gekriegt und das war dann ein Vorlauf von einem halben Jahr. Einmal haben wir es auch fast nicht mehr geschafft. Da habe ich dann den Orchestermusikern jede eine Nummer gegeben und die mussten dann vom Papier noch die Lautstärken und Dynamik und Akzente, mussten die per Hand noch jeder in seine Stimme eintragen, sonst hätten wir es nicht mehr geschafft. Also das war damals schon ein Pokern und wie gesagt, die Auswahl waren 4 Stücke. Heutzutage digital habe ich 10.000 Stücke und jetzt ist die Frage, welches dieser 10.000 Stücke mache ich? Also hat sich wirklich jetzt in den 20, 30 Jahren die Zielrichtung total geändert.
Aber das heißt, dass die ursprünglichen Stücke, die zur Auswahl stehen, in irgendwelchen Institutionen zu finden sind. Also es ist nicht so, dass bei Oma auf dem Dach, du hast ja gesagt, bei dir wird später mal ganz viel auf dem Dachboden liegen, ja. Aber bei Oma auf dem Dach werden wir nichts finden.
Denke ich mal nicht. Also wir machen jetzt nächstes Jahr eine Oper eines gewissen Krempelsetzer aus Vilsbiburg und von dem sind wirklich nur 3 Werke erhalten. Der Rest ist 1929 schon verloren gewesen und ein Freund von mir wohnt in Vilsbiburg, deshalb bin ich auf den Komponisten gestoßen. Ganz, ganz tolle Musik, wirklich ewig schade, dass von dem nur 3 Sachen sind. Und ich habe meinem Freund gesagt, du mobilisier ganz Vilsbiburg, die sollen alle ihre Speicherräume durchsuchen, ob nicht irgendwo handgeschriebene Noten rumliegen. Es kann ja nicht sein. Wobei man sagen muss, dieser Krempelsetzer war Chef im Gärtnerplatztheater, hat damals noch Münchner Aktientheater geheißen, wurde dann mit Intrigen nach Berlin, nach Chemnitz, nach Riga vertrieben und irgendwo hat er wahrscheinlich seine Noten mitgenommen und dann wie gesagt, zwei Weltkriege und so. Es ist ewig schade, aber die Musik ist toll.
Ich hab's jetzt bin sehr gespannt drauf.
Ja. Ich habe es zur Hälfte eingetippt. Sie ist sehr dünn, sehr luftig instrumentiert, aber absolut witzig, witzig.
Bei der Auswahl, wie ist das dann, 10.000 Stücke? Wie groß ist die Sorge, wenn ich jetzt das Stück nehme, dann nehme ich das da drunter nicht und das könnte ja vielleicht besser sein. Also wie groß ist diese Sorge und wie groß ist die Sorge, ihr sagt ja, es gibt noch andere Opern, die andere Vereine, die Ähnliches machen. Oh, die haben das Stück genommen, das habe ich mir auch, hätte ich mal. Also so diese
ja, ich
Sorge,
glaub, aber immer, man hat,
dass das Gras im Nachbarsgarten grüner
ich
ist.
Ich glaube, man hat da schon sehr viel Erfahrung, einfach auch was an Geschichte überhaupt funktioniert bei uns hier in Rosenheim und Umgebung oder auch mit unserer lesenden Oper funktioniert. Und ich denke mal, das macht alleine schon eine große Auswahl, oder? Denke ich mal, ja, und auch von der Musik her, was überhaupt spielbar ist
für uns. Es stimmt, teils, teils. Also erstens mal ist es immer irgendwie wie ohne Netz. Ja, also man jongliert irgendwo und wie gut dann das Stück ist, das sieht man eigentlich wirklich erst bei der Premiere. Also es kann durchaus mal sein, ich meine, der Scheintote war lustig. Ja, aber nettes Sommertheater kann man mal sehen, aber das ist sicherlich keine Oper, die jetzt bleibt. Während der Rheinberger, die Sieben Raben, das ist absolut eine Oper, wo man sich wirklich sagt, warum wird die nicht auf den großen Bühnen gespielt? Oder der Lortzing, den ich ausgegraben habe, die beiden Schützen, warum wird das nicht gespielt? Da hängen natürlich Modewellen, das ist ja immer so, dass gewiss momentan ist Strauss und Wagner und Mozart und plötzlich kommt dann der Lortzing, der war vor 30 Jahren absolut en vogue. Ja, das ist, kommt natürlich dazu. Und natürlich, eine Garantie habe ich nie. Und dann ist natürlich jetzt auch in letzter Zeit, muss man sagen, auch auf dem CD-Markt und auch bei den Bühnen viele Profibühnen in Deutschland, kleine Städtetheater oder große, rühmen sich damit, jetzt unbekannte Opern ausgegraben zu haben. Und das sind tatsächlich Stücke dabei, wo ich gesagt habe, hätte ich auch gern gemacht, war bei mir schon auf der Liste. Ja, und natürlich, es ist jetzt Folgendes passiert. Ich habe den Vampir von Lindpaintner ausgegraben und wollte den jetzt meinem Verlag anbieten. Aber was ich immer mache, ich frage vorher, es gibt da gewisse Spezialisten für romantische Oper oder für die und die. Oder es gibt Gesellschaften, die sich um einen Komponisten kümmern und frage danach. Und dann plötzlich heißt ja, die ist doch vor 3 Jahren rausgekommen. Habe ich gesagt, wie? Die habe doch ich vor 10 Jahren rausgebracht. Ja, und dann sind wir tatsächlich drauf gekommen, es war in Berlin einer, der eben auch so unbekannte Noten rausgibt, der tatsächlich den Vampir jetzt druckreif vor sich schon liegen gehabt hat. Und das ist so ein bisschen ein Problem. Ich habe schon ein paar Mal angeregt, es fehlt eigentlich eine internationale zentrale Meldestelle, wo man sieht, wer gerade an welcher Oper arbeitet, weil es ist ewig schade, wenn die gleiche Oper 2 Leute in jahrelanger Arbeit rekonstruieren und dann macht's der eine und der andere. Also es war dann, wir haben einen netten Kontakt gehabt mit dem Herrn aus Berlin und wie gesagt, das war die Oper, wo dann die Musiker noch am Schluss noch zeichnen. Ich hätte sowieso halb noch mal neu einspielen müssen und er hat gesagt, ich hab's fertig. Und aber das ist schon ein Risiko. Ja, stimmt schon.
Ihr habt das vorhin schon so angedeutet, was für euch das Spannende und die Herausforderung an einer Oper ist, die unbekannt ist. Aber das, was vielleicht noch mal ein bisschen konkreter sagen. Also du als Sängerin, was ist für dich die Herausforderung, sich eben einem unbekannten Werk zu nähern?
Für mich ist, ich habe da erstmal Noten vor mir, damit kann ich erstmal überhaupt nichts. Also ich lese sie mir durch, ich habe dann im Kopf den Klang und stelle mir dann was da drunter vor. Ich habe nicht wie sonst, dass ich auf YouTube oder sonst wo mir die Sachen schon mal vorher anschaue, einfach schon eine festgefahrene Meinung darüber habe oder einen festgefahrenen Klang habe. In dem Fall habe ich das alles nicht. Das heißt, ich habe wirklich nur dieses Notenmaterial und fange wie früher das so war, wenn ein Beethoven seine Oper Fidelio oder irgendwie das erste Mal den Leuten gezeigt hat, dann haben sie auch das so gesungen, wie sie es meinten, dass das sein soll. Oder sie konnten vielleicht ihn sogar noch fragen. Aber es ist wirklich dann etwas, was wirklich du machst, was du als Sängerin rausbringst und wo du alles, was du kannst und was du an Erfahrung hast, hineingeben kannst. Und es kann dann jeder sagen, ja, ich hätte es vielleicht so oder so anders gemacht, aber das ist meine Variante der Sache. Und das ist die, es ist auch irgendwie so etwas Besonderes dadurch, weil man weiß, dass ich bin jetzt die Erste, die das singt. Und das ist irgendwie, das ist was Besonderes.
Also darüber ist man sich bewusst als ja. Sängerin oder auch als Sänger. Ja. Ich bin die Blaupause für die
Genau,
anderen.
Und wenn ich es jetzt nicht singen würde, dann würde es jetzt keiner singen. Und dann wird es wieder ewige Jahre da in irgendwelchen Bibliotheken rumliegen. Und ich finde das jammerschade. Es ist jemand da so lange gesessen. Ich weiß, was das bedeutet, was zu komponieren. Es ist eine Riesenarbeit. Und es ist so viel Herzblut da drin. Und, aber die Noten liegen dann einfach da und klingen nicht. Und es ist einfach unheimlich schade. Es ist so wie mit Märchen, die man irgendwie nicht erzählt. Die sind auch irgendwie, stehen dann in den Büchern drin, sind schön, die Bücher, aber sie leben nicht. Und sie kommen erst zum Leben, wenn jemand was draus macht. Und ich liebe es einfach, etwas aus etwas zu machen, also das Beste aus etwas zu machen. Und wenn ich jetzt so Stücke habe und suche mir da eine Arie zum Beispiel raus und gehe dann in die Rolle rein, denk mir, wie hat sich diejenige, was für Gefühle kenne ich auch, was hat diese Person, also ich versuche halt dann wirklich das Optimale rauszuholen und wenn das dann das erste Mal wirklich klingt und auch sogar dann mit Orchester noch zusammen klingt und auch mit der Bewegung und mit dem Bühnenbild und allem drum und dran, dann ist das so, ja, so ein Erweckungserlebnis irgendwie so. Das ist wirklich was ganz was Besonderes. Und wenn das dann auch bei den Leuten ankommt und die kriegen dann Tränen in die Augen oder fangen zum Lachen an, weil es irgendwie besonders lustig irgendwie ist oder man berührt die Menschen einfach dann damit. Ganz anders auch als mit einem Stück, dass sie sagen, ah, da hat aber der andere in YouTube, der hat doch da noch einen höheren Ton gesungen. Ach, das habe ich aber von der Sängerin aber schon ganz anders gehört. Ach, das singen sie aber schöner. Man hat immer da so diesen Vergleich. Und so hast du die pure Musik. Du hast die pure Musik, du hast die pure Geschichte. Und die Leute gehen rein und sagen, oh, das ist aber eine schöne Melodie. Ach, das war ja so schön. Und diese eine Stelle da, ich weiß gar nicht mehr, was war, aber die war so besonders. Und sie, und es ist wirklich... Es ist wirklich pure Musik.
Also es entlastet quasi auch die Menschen im Publikum, wenn man ja, sich eine unbekannte Weise auch, ja. Oper anschaut.
Mhm. Ja, und ich meine, es ist natürlich, wenn man es das erste Mal wieder macht irgendwo, man ist, wie du sagst, die Blaupause für die anderen. Es ist wie beim Abschreiben in der Schule. Der abschreibt, der weiß, aha, da hat aber einen Fehler gemacht, das mache ich besser. Und das sind natürlich so Erfahrungen wie bei dem Rheinberger, dass man einfach dann letztendlich, wie es vorbei war, gemerkt haben, der Tenor wäre ein dramatischer Tenor gewesen. Da hätte man also jemanden noch gebraucht, der einfach dramatischem Fach entspringt. Das sind halt so Erfahrungen dann dabei, aber es ist unsere Fassung und wir haben es wieder aus der Versenkung gehoben. Und dann, wenn man natürlich sich überlegt, zum Beispiel gerade dieser Rheinberger, die Sieben Rabe, vor mir hat es als letzter Richard Strauss dirigiert. Also da wächst man natürlich schon ein bisschen. Und dann muss man sagen, jede Oper hat ihre Geschichte. Zum Beispiel der Dittersdorf, der Falstaff, das war die letzte Oper von Karl Ditters von Dittersdorf, der damals eigentlich angesehener als Mozart war, was man heute einfach nicht mehr weiß. Ja, aber das war die letzte Oper und da war er schon im Ruhestand und hat für den Herzog von Braunschweig eine lustige oder drei lustige Opern geschrieben und das war die letzte und die wurde dann einmal aufgeführt für den Fürsten und dann ist sie im Archiv verschwunden, weil einfach die Zeit der Klassik vorbei war. Das war 1799 und man hat damals nur französische, italienische Opern, die schon einen Fuß Richtung Romantik ausgestreckt haben und dann war der Dittersdorf weg. Und es ist fantastische Musik. Das ist einer der Höhepunkte der klassischen Musik. Und wenn man das dann so entdeckt, peu à peu, und dann gerade bei der Aufführung sich dann denkt, Mensch, was ist jetzt da eigentlich der Unterschied noch zu Mozart, der eigentlich nicht mehr da ist, weil das wirklich ein Reifewerk ist. Das sind dann schon so besondere Momente, wo man dann sagt, hat sich gelohnt.
also ne, ihr sagt ja, es ist der Tisch ist leer, wenn man so ein Stück beginnt zu produzieren. Wie nähert man sich dem? Also arbeitet man erstmal den Konflikt aus? Also fängt man mit den Gesangsparts an oder macht man erst die Bühne? Denkt man, also wo ist der erste
Gedanke? Also das ist jetzt in unserem Fall wirklich ganz speziell. Zum Beispiel jetzt, also ich bin jetzt gerade dabei, die Oper fürs nächste Jahr einzutippen. Also ich habe eine Handschrift von mir, habe zwei Bildschirme oder drei und habe da die Handschrift und tippe mit meinem Notenprogramm die Noten ein und den Text. Und dabei geht es natürlich, weil es geht, also zäh, man sitzt Wochen um Wochen, Stunden um Stunden. Wie gesagt, im Endeffekt werden es ja die Oper nicht ganz 2000 Seiten, aber 1500 Seiten werden es. Und da haben wir viel Zeit nachzudenken. Und wenn ich da so einen Satz eintippe, dann denke ich mir jetzt, ach, das könnte man. Und dann geht in meinem Kopf schon die Rädchen, wie das vom Inhalt her zusammenpasst. Ich habe inzwischen auch das Bühnenbild mehr oder weniger schon. Ich habe schon Charaktere ausgearbeitet, weiß schon so lustige Szenen. Also das geht bei uns wirklich vom Eintippen her. Danach ist es natürlich so, dass ich sage, okay, ich schaue mir den Text an, welche Handlung ist da, wie agieren die Personen. Dann Musikregie ist immer was anderes als jetzt Personenregie im Sprechtheater, weil in der Opernregie ist ja durch die Musik die Zeit festgelegt. Ich kann nicht jemand sagen lassen, jetzt mach mal irgendwie da noch einen Schlag, noch fünf Räder oder so, sondern die Musik geht weiter. Ich muss also mich mit der Musik synchron, muss ich die Handlung weiterentwickeln. Das ist auch so eine Geschichte, wo ich dann sage, dann muss ich Akustikelemente mit einbeziehen. Also ich muss sagen, der Chor soll nicht zu weit hinten stehen, sonst hört man den nicht mehr. Ja, sondern der Chor soll nach vorne oder die Solisten sollen möglichst vorne singen. Oder also ich muss an viele Ebenen denken, an die Musik, an den Inhalt, an die Charaktere und eben auch an akustische Phänomene. Und dann, wie gesagt, das Bühnenbild ist natürlich zuerst mal, ich muss wissen, wie viele Türen brauche ich. Brauche ich eine Stufe, brauche ich sonst irgendwas? Und dann wird die Einzelregie gemacht und dann wird Szene für Szene die Charaktere ausgearbeitet. Das heißt, was mir sehr, sehr wichtig ist, dass die einzelnen Figuren wirklich eine logische Bewegungen machen. Also es gibt ja manchmal jetzt gerade im Regietheater machen die Leute verrückte Sachen und jeder denkt sich, warum soll sie auch denken? Ich meine, das ist Brechtsches Theater, wo man sagt, reflektiere drüber, lass dich nicht emotional gefangen nehmen, sondern reflektiere. Aber da bin ich ein anderer Ansatz. Ich möchte, dass die Leute das als Geschichte erleben. Und jetzt überlege ich zum Beispiel immer, was kann ich den Leuten für einen Gegenstand geben, mit dem sie logisch die Handlung verdeutlichen. Ja, und solche Sachen passieren dann. Und dann geht's natürlich ans konkrete Arbeiten. Dann setzen wir das um, dann kommen die Ideen von den Sängern, die dann sagen, aber ich sehe so und aber da auf Seite 27, da sage ich doch das, das widerspricht sich. Das sehe ich gar nicht so, weil ich immer das ganze Stück habe und die einzelnen Sänger sehen, aber hier Seite 10 bis 12 bin ich dran und 20 bis 25 und 25 widerspricht dem, was du mir jetzt gesagt hast. Da lerne ich dann auch viel, muss dann wieder korrigieren und so setzt sich das dann zusammen und dann kommen die musikalischen Proben dazu und wie gesagt, dann ist von der Zeit her alles so, dass das wie ein Rädchen abgehen. Man kann da nicht irgendwie einen Leerlauf einbauen, weil jetzt jemand seinen Text vergessen hat, dann muss man drüber.
Ja. Ja, bei mir ist auch einfach, ich kriege ja dann das Notenmaterial. Meistens hat Georg Hermannsdorfer dann schon uns erklärt, was so die Geschichte ist. Also wir sind dann schon ganz begeistert, haben schon wieder alles vergessen. Weil wenn man so eine Oper erzählt bekommt, dann denkt man sich, oh ja, Oper. Weil so viel Verwirrnis ist, so viele Katastrophen dann da immer passieren und die ganzen Namen ja. Und wer alles mit wem und dann doch wieder nicht und dann vielleicht doch wieder. Und man denkt sich, oh je. Und dann liest
aber
man sich
nicht bei allen Opern. Gleich widersprechen, aber heuer der Aubert, das war wirklich, also die Handlung heuer war ja, sehr ja. Kompliziert.
Und dann schaue ich mir halt die ganzen Texte durch, schaue halt, was für ein Charakter bin ich. Und dann gehe ich die Töne durch, die Melodien durch, versuche einfach musikalisch das so hinzubekommen, dass das richtig Musik wird und dass das nicht nur einfach Absingen von den Tönen ist. dann versuche ich den Text da unterzubekommen. Und das ist ja oftmals bei diesen unbekannten Opern so, dass da der Text dann oftmals auch nicht so wirklich zusammenpasst, mit, vor allem weil wir es ja auch auf Deutsch übersetzt haben. Und da muss ich manchmal auch Wörter dann verändern. Aber da überlässt mir Georg Hermersdorfer immer dann recht die Möglichkeiten, dass das dann auch zusammenpasst mit der Stimme, dass das auch mit dem Inhalt. Ja. Ich weiß da auch schon so viel jetzt durch die vielen Jahre einfach, dass ich einfach weiß, was ist vom Inhalt das Gleiche und kann ich da jetzt vielleicht irgendwas wiederholen oder da einen Ton einfach ein bisschen länger aushalten, ein längeres A. Das macht man ja bei den anderen Opern teilweise auch. Und genau, und dann versucht man das halt einfach so lange einzustudieren und einzuüben, bis man es drauf hat. Und dann geht's halt nochmal in die Tiefe von dem Charakter und vom Ausdruck her und von den Tönen, dass man die noch technisch vielleicht noch besser meistert, dass man auch die Bewegung dann noch mit integriert, dass man auch den Gegenüber einfach bemerkt und auch entsprechend mit einbezieht und auch die einzelnen Stimmfarben anpasst, dass das irgendwie, ein gemeinsames Etwas wird, also an Stellen, wo ich sonst vielleicht einfach richtig laut gesungen hätte oder besonderes Pianissimo gemacht hätte. Und wenn ich merke, aber der andere sieht es einfach ganz anders und da passt es dann nicht zusammen, dann versucht man das einfach wieder zu ändern oder geht mehr so in diese Feinheiten. Also ich versuche immer das Optimale für mich erstmal rauszubekommen. Und dann eben auf das Ganze abzustimmen, was die anderen geben wollen, geben können, wie auch immer.
Ja, gerade wenn man Duett singt, muss man sich ja mit dem anderen dann einigen und es muss zusammen verschmelzen. Das ist ja eigentlich das Schöne und da muss man einfach aufeinander zugehen. Und das sind halt einfach die Erfahrungen dann auch bei den Proben. Also erfahrungsgemäß war es am meisten Zeit einzustudieren. Bedarf, das sind immer diese Duette, Quartette oder die Ensembles, wenn dann Chor und sieben Solisten alle durcheinander agieren, das dann auf eine Reihe zu kriegen, weil das ist eigentlich wirklich, jede Sekunde ist da genau getimt und jeder muss da stehen, wo er steht, weil sonst gibt's Chaos. Also allein wenn bloß die Seiten vertauscht sind, dann gehen schon manche Bewegungen immer auf und dann geht's Chaos auf der Bühne los. Also das ist wirklich anders als beim Sprechtheater, das ist eine ganz andere
Logik. Wobei bei uns halt der große Vorteil das ist, dass wir einfach so ein eingespieltes Team sind. Also wir haben da wirklich tolle Leute beisammen, die sehr spielfreudig sind, ja. Die total aufeinander eingehen, die wirklich Spaß bei der Sache haben und auch sich gegenseitig auch unterstützen und auch mal sagen, ja, okay, unter den Umständen jetzt, dann mache ich es halt doch ein bisschen anders. Dann hat jeder mal so seinen Lagerkoller und hat mal seinen Tag, wo er ausflippt, aber grundsätzlich ist es einfach ein total schönes Miteinander und man hilft sich gegenseitig und versucht einfach gemeinsam ja dann diese Oper so hinzubekommen, dass für jeden irgendwo passt oder sagt, du pass mal auf, du an der Stelle, ich glaube, der Ton war jetzt nicht so ganz ideal, acht nochmal da drauf oder schau mal jetzt da oder da sind wir irgendwie nicht zusammen oder der eine sagt, da war doch irgendwie leiser oder da sollte man doch ein bisschen lauter. Also man achtet dann auch auf die Sachen, weil Georg Hermersdorfer da einfach auf sehr viele Sachen gleichzeitig achten muss und manchmal dann nicht auf solche Sachen noch zusätzlich achten kann. Und da versuchen wir wirklich dann auch noch, uns gegenseitig da so ein bisschen noch genauer drauf zu schauen und haben eben auch einen sehr guten Pianisten von Salzburg, vom Mozarteum auch, der da sehr viel einbringt oder auch von Asling. Ja. Und die sich da unglaublich auch einbringen.
Wie viel Diva steckt in deinen Sängern und Sängerinnen?
Ja, mein Gott, es kommt schon ab und zu mal raus. Und es ist natürlich so, es ist vollkommen klar, jeder würde gerne die erste Sängerin sein oder der erste Sänger. Und es ist leider nicht in allen Opern dann für alle was drin. Also jetzt habe ich jetzt zum Beispiel der Untersberg, den ich jetzt als Konzert mache im Oktober. Da ist einfach für die Sieglinde ist nur eine Frauenrolle drin und das ist eben eine tiefere, eine Mezzosopranpartie. Und jetzt muss die Sieglinde, kann leider leider nicht mitmachen im Herbst, aber dafür nächstes Jahr wieder. Das ist natürlich dann schon immer ein bisschen traurig, wenn man sagt, ja, die anderen singen jetzt und proben jetzt und ich bin jetzt nicht dabei. Aber das ist einfach bei Oper so. Und im Endeffekt, wir suchen immer Leute, die vor, hinter der Bühne, in der Organisation, im Chor, im Orchester mitmachen. Wir suchen auch immer Solisten, hauptsächlich Männerstimmen, die mitmachen, die vielleicht auch Lust haben, mit einer kleineren Rolle einzusteigen. Wir haben auch immer Studenten dabei, die das erste Mal auf der Bühne sind. Und wenn ich jetzt so sage, so in meiner, mit den 50 Opern, die ich gemacht habe, da sind inzwischen Leute dabei, die eine Weltkarriere gemacht haben. Also der Martin Kronthaler war das erste Mal bei mir auf der Bühne gestanden. Der ist jetzt international ein gefragter Wagner-Sänger. Das macht natürlich schon stolz auch. Und dafür sind wir auch da. Ich meine, solche Leute sind einmal, zweimal bei uns und dann schweben die woanders. Aber das ist okay.
Werden die ursprünglichen Texte sowohl jetzt von der Geschichte als auch vom Gesang oder von den Gesangstexten angepasst an die Gegenwart oder lässt man es so, wie es ist?
Ja, also es gibt die alten Übersetzungen, die zum Teil in den Klavierauszügen drin, die nehme ich als Basis. Aber es ist manchmal auch so, dass ich eine vollkommen neue Überarbeitung mache. Manchmal überarbeite ich bloß einzelne Stellen, ja, die man einfach heute nicht mehr versteht. Und dann ist natürlich immer, ich habe auch Übersetzungen von französischen und italienischen Opern gemacht. Da achte ich drauf, so wie ich meine, dass die Text- und die Silbenverteilung sinnvoll ist. Das ist eine ziemlich komplizierte Geschichte, weil der Satzbau in den Sprachen anders ist. Und dann ist eine Melodie zum Beispiel auf dem Höhepunkt und auf dem Höhepunkt singt der halt gerade das Wort Tod. Ja, jetzt geht's aber im Deutschen von der Satzstellung her, kann ich das nicht auf die... Also da ist man manchmal dann wirklich wochenlang an einem Satz anbasteln, bis man irgendwo eine Formulierung findet, wo ich dann wirklich auf dem Höhepunkt der Melodie auch das wichtigste Wort des Satzes habe. Also das ist zum Teil eine ganz schöne Bastelei.
Und inhaltlich, also zum Beispiel Frauenrollen, dass du jetzt sagst, Entschuldigung, das ist, kann ich so nicht spielen. Das ist nicht
ja,
mehr Zeit.
Ja, da mache ich natürlich meine eigene Variante dann in gewisser Weise oder ich versuche mich hineinzuversetzen, wie das damals einfach war. Es kommt wirklich auf die Regie drauf an, einfach ja. Dann, wie du es dann siehst. Also meistens ist schon eher wie früher. Also wir machen schon meistens so eher in die damalige Zeit oder so eine allgemeine Zeit,
ja, richtig.
Oder? So eine, wir haben da so eine zeitlos.
Ja, wobei ihr kriegt von mir schon eine Vorlage, die ist schon gefiltert. Also ich kann mich erinnern, zum Beispiel bei diesem Lortzing, die beiden Schützen. Es war natürlich damals, das war der Vormärz und natürlich war die Niederlage von Napoleon, hat das Nationalbewusstsein gestärkt und wir Deutschen mussten wieder und so weiter. Und da ist ein Lied von einem heimkehrenden Soldaten. Die Geschichte ist sonst wirklich sehr rührend, weil der eigene Vater den Sohn, der jetzt 10 Jahre im Krieg war, was ja unter Napoleons Zeiten zum Teil wirklich der Fall war, ja, hat seinen eigenen Sohn nicht mehr wiedererkannt. Aber da kommt der Sohn und preist, was man als Soldat alles darf, bis hin zur Vergewaltigung. Und da habe ich natürlich den Satz habe ich natürlich raus und da bin ich immer noch ganz stolz drauf, ja. Und wo dann so ungefähr der Reim war, dann kriege ich jede Frau, die ich will. Ja, das Schönste im Leben ist und dann habe ich die Liebe. Und so ist es jetzt in meiner Fassung und nicht dann eben eigentlich diese martialische Soldatenverherrlichung, die einfach in der damaligen Zeit üblich war. Also, und das ist ein bisschen das Problem. Unsere Opern befinden sich ja hauptsächlich so zwischen den Jahren 1780 und 1860. Und man muss sagen, von 1810 nach Napoleon bis 1848 ist einfach dieser Nationalismus in Deutschland, sonst wären wir ja nicht Deutschland, ja. Und heute nach dem Zweiten Weltkrieg und den Nationalsozialisten biegt es einem natürlich die Zehennägel auf und es ist natürlich schwierig dann dieser übertriebene Nationalismus, den kann man heute nicht auf die Bühne bringen und es gibt Opern, die sind furchtbar. Also es gibt eine von Flotow, der wunderbare Musik gemacht hat. Da ist das deutsche Mädel ist gut und rein und die bekommt dann auch den edlen Helden. Und das französische Mädel ist also die letzte Hure. Und sowas kann man einfach nicht mehr bringen. Es sind viele Stücke, die einfach von dadurch rausfallen. Und da bin ich dann schon so, dass ich radikal eingreife und dann sage, okay, also bei dem Soldatenlied zum Beispiel, das kommt raus. Ja, und ich mache eine andere Textvariante und dann passt es. Also ich habe zum Beispiel auch eine Oper, die haben wir jetzt noch nicht gemacht, aber wäre eine Möglichkeit von Schubert, da ist zum Schluss dann wirklich so, dass dann eigentlich der Krieg verherrlicht wird. Und da ist mir schon eine Pointe eingefallen. Man kann das genau andersrum drehen. Der Frieden ist das Höchste und der Frieden ist die Pointe. Dann könnte man ohne weiteres machen. Ja, also solche Sachen mache ich dann schon, weil man will ja eine gewisse Grundbotschaft auf jeden Fall bringen.
Du hast es eingangs gesagt, Stücke von vor 20 Jahren würdest du heute nicht mehr auf die Bühne bringen. Aus welchen Gründen?
Weil mir die Handlung zu banal ist. Also früher habe ich dann, ach, wenn das so nett dahin plätschert oder so, wobei ich auch sagen muss, meine Frau hat mich eigentlich eines Besseren belehrt, weil ich wollte eigentlich Trimunischa nicht machen. Trimunischa ist eine Oper von Scott Joplin, dem Ragtime-Komponisten, die einzige Oper, die erhalten ist. Und die Handlung ist sehr flach. Also es passiert fast nichts. Ja, aber die Musik ist so fantastisch.
Die ist toll,
wir haben es jetzt, ich habe es zweimal gemacht, 1995 und jetzt eben 2015 oder 17 und volle Bude, die Leute sind ausgeflippt, es war fantastisch. Also es ist so hin und her gerissen, aber für mich ist eigentlich schon, die Handlung muss sinnvoll sein, sie muss lustig sein oder dramatisch sein, sie muss einfach gewisse Grundqualitäten haben und das ist eigentlich für mich inzwischen so das Vorauswahlstück, weil Musik kann man erst abschätzen, wenn es dann fertig ist und dann lese ich natürlich immer, wie waren die Kritiken damals, was haben die Kollegen dazu gesagt, welche Bedeutung hat dieses Werk, also wenn zum Beispiel von Dittersdorf die letzte Oper ist, der eigentlich damals eine phänomenale Karriere gehabt hat, nur weil er so bescheiden war und den Intrigen in Wien entfliehen wollte, ist er aufs Land rausgegangen, hat seine Ruhe gehabt und ist damit eigentlich nie mehr so groß in Erscheinung getreten wie jetzt Mozart und Haydn. Ja, dann sage ich, das ist das letzte Werk von ihm. Ein bedeutender Musiker kann eigentlich nicht daneben liegen. Aber das, wie gesagt, es stellt sich erst raus, wenn die Premiere ist. Das ist halt das Risiko. Das ist einfach bei uns das Abenteuer. Jetzt zum Beispiel gerade der Krempelsetzer, keinen kennt die, es sind nur drei Werke von ihm erhalten geblieben. Ich habe mir schon gedacht, naja, die Handlung ist von Paul Heyse, der erste deutsche Literaturnobelpreisträger war. Haben wir gedacht, kann eigentlich, ja, ist lustig, wer mal was und wie die Musik ist, na ja, schauen wir mal. Und jetzt habe ich die Hälfte eingetippt und bin begeistert. Leicht luftig, absolut, aber raffiniert. Ja. Risiko.
Spielt ihr nur Gesamtwerke oder gibt es auch so ein Kessel Buntes?
Also wir haben jetzt mal Beethoven, Fidelio,
Fragmente.
Wie ist dieser Übertitel?
Nur Fidelio.
Nur Fidelio, genau.
Und so. Beethoven und die Oper, weil der 50 Opern geschrieben hat und ich habe mal gesagt, also nicht geschrieben hat, sondern mit 50 Opernprojekten im Geiste gespielt hat. Und da haben wir gedacht, irgendwelche Arien würde er fertig haben. Und da haben wir dann eben ein Konzert zusammengestückelt. Aber das ist halt dann ein Konzert. Also ich habe schon eine Idee, es ist zum Beispiel von, wie heißt jetzt der, ein Komponist aus Leipzig, den Reisiger, den heute keiner mehr kennt, gibt's nur den zweiten Akt. Da bin ich schon am Überlegen, ob wir nicht mal nur einen zweiten Akt machen. Aber es ist schon Heubert bloß. Also, aber die Musik ist toll.
Ja, oder zwei Opern nacheinander, so ganz kurze Opern haben wir ja gemacht. Wo man dann die Nachtglocke und die...
Und die Nürnberger Puppe.
Ja, genau, die haben wir zum Beispiel an einem Abend dann gemacht, weil sie einfach jede für sich so kurz ist. Ja. Aber dann war trotzdem jede für sich vollständig und das war, und man kürzte trotzdem dann wieder das ein oder andere raus. Also von dem her war das dann auch ein stimmiger Abend einfach.
Ja, die Leute waren ganz begeistert, weil es zwei kurze Opern waren und jede für sich irgendwie was anderes. Und das war im 19. Jahrhundert sehr, sehr beliebt. Also ich habe ganze Meter an solchen Stücken. Ich habe ja gesagt, wenn ich habe immer einen Plan B. Also wenn dieser Krempelsetzer jetzt von der Musik her so schlecht gewesen wäre, dass ich gesagt hätte, nein, also machen wir nicht, dann habe ich zwei Einakter so im Hinterkopf gehabt, die wir dann dafür gemacht hätten. Und wir machen sicherlich mal wieder zwei Einakter, weil es einfach fürs Publikum abwechslungsreich ist. Eine Stunde zum Beispiel eine dramatische Handlung und eine Stunde eine lustige.
Ihr habt eingangs von der Oper am Klavier gesprochen.
Mhm. Scherzlist und Rache, das ist eine Oper. Da sind wir nur zu dritt. Also ich bin der Sopran quasi. Und dann gibt es einen Bariton und einen Tenor. Und einen am Klavier. Und wir schmeißen eigentlich die ganze Oper. Also der am Klavier, der ersetzt ein ganzes Orchester, der spielt unglaublich toll. Und wir... Ja, der eine ist quasi der böse Arzt, der mich dann vermeintlich vergiftet. Und ich spiele ihm halt dann zusammen mit meinem Ehemann große Story vor, damit wir ihn so weit bringen, dass er vor lauter Verzweiflung uns das Geld wieder zurückgibt, was er uns, also unser Erbe quasi, was er unserer Muhme da abgeschwindelt hat. Und das gibt er dann wieder. Also es ist eine total lustige Geschichte eigentlich und ist auch wirklich sehr nett, weil es einfach wirklich nur diese drei Personen sind und dazu dieser Pianist und die ganzen Kleinigkeiten dann auch viel besser rauskommen. Man kann viel mehr miteinander spielen. Man hat nicht dieses große, schwere Orchester dabei und ist sehr viel beweglicher, kann einfach auch unglaublich viel spielen. Und auch gerade dieser, der unseren Arzt singt, der macht dann auch ganz spontane Einfälle, hat der dann manchmal und macht dann ganz lustige Sachen rein und das kommt auch super bei den Leuten dann an und der Pianist springt einfach mit und macht da einfach mit und das ist einfach ganz eigene Stimmung.
Das liegt natürlich auch am Stück. Also Text stammt von Goethe, der hat also da ein Commedia dell'arte Stück gemacht und wirklich absolut spritzig, witzig. Und Max Bruch als 18-Jähriger, sein Opus 1, geniale Musik am Klavier dazu. Und die Idee war eigentlich die, ich habe oft Klavierauszüge entdeckt, wo es kein Orchestermaterial gibt. Also ich suche dann wirklich über Suchmaschinen, es gibt ein Verzeichnis, wo alle verfügbaren Noten irgendwo, wo die sind, wo die lagern und so weiter. Und wenn ich da nichts mehr finde, dann weiß ich, es gibt nur den Klavierauszug. Und da ist manchmal sind Klavierauszüge eben, wo ich mal sage, Mensch, also dass das Stück dann nie mehr aufgeführt wird, ist so schade. Und dann war die Idee, dann machen wir es halt nur statt mit Orchester, mit Klavier und dann die Gesangsstimmen sind ja drin. Und so ist eigentlich die Idee für eine Reihe entstanden. Und Corona hat uns jetzt das erste Stück jetzt schon auf wie lange? 4 Jahre oder 5 Jahre gestreckt und wir werden nächstes Jahr nochmal spielen. Andererseits, es kommt zu gut an. Also,
sehr schade, wenn man es nicht so.
Es wäre schade und jetzt haben wir uns richtig freigespielt.
Und das Tolle ist halt an dieser Oper am Klavier, du kannst das ganz oft aufführen, du kannst das einfach auch in einem Pfarrsaal oder in einem kleinen Raum aufführen. Du brauchst nur ein Klavier oder ein E-Piano und uns drei Leute brauchst auch nicht viel Platz, irgendwo einen Tisch und eine Couch und das war's dann eigentlich schon. Und kannst das dort aufführen, ist es viel günstiger natürlich dann für die, die das einkaufen. Und wir haben einfach einen riesen Spaß dabei.
Also von dem her ist das Risiko ist relativ gering, weil man eben nur 4 Leute, so wenig 100 Leute und dann die Musiker muss ich zahlen. Ja, also die kriegen zumindest eine Aufwandentschädigung. Im Engage kann man gar nicht sagen, sondern wenigstens Fahrtkosten und Unkostenerstattung. Aber trotzdem, bei 100 Leuten geht es dann ganz schön ins Geld und so mit 4 Leuten, das ist überschaubar. Ja,
ja und man kann es halt oft aufführen. Wenn genug das also dann auch Karten kaufen und auch genug diese Seele uns anfragen. Und das ist natürlich nochmal was anderes als bei diesen anderen Opern, wo du auch ewig einübst, bis du das so drauf hast, dass du das wirklich gut singen kannst. Und dann spielst du es einmal, zweimal, vielleicht noch eine Kinderaufführung, die machen wir dann meistens noch kostenlos für die Kinder, damit die auch eben reinkommen in die Oper und das kennenlernen. Ich las auch immer von meinem Musikzeitstudio, spreche ich dann auch immer die Kinder an, ob sie nicht Lust hätten, da mal in eine Oper zu gehen. Und das sind viele, die jetzt auch im Nachhinein dann noch erzählen, ich war doch bei dir da mal in dieser Oper, in dieser Kinderoper und jetzt gehe ich da auch jetzt mal in die große Oper quasi und dadurch habe ich jetzt Lust bekommen, auch in eine normale Oper zu gehen. Also für sie ist das halt dann die normale Oper und das andere war die Sieglinde-Oper und das ist halt dann nett. Aber sowas ist dann schon auch besonders und auch schön, aber das kanalisiert sich dann wirklich auf diese dreimal oder zweimal oder manchmal sogar nur einmal jetzt bei Corona. Und dafür dann diesen Riesenaufwand, dann kannst du es nie wieder anwenden, weil es wird ja nirgends mehr gespielt. Also du machst es schon wirklich, weil es dein Herzblut irgendwo ist. Und bei der anderen Sache, da kannst du es halt öfters anwenden und dann verdienst du letztlich auf die Menge hin dann doch noch ein bisschen mehrer oder es sind halt zumindest auch öfters mal, dass das auch wirklich vortragen kannst.
Und wenn man Termine oder die Pamina drauf hat, dann wird man engagiert. Ja, wir brauchen eine Pamina einspringenderweise da und da und da. Aber die unbekannten Opern, die singen wir für uns nicht. Einmal und das war's.
Ja, und sind teilweise dann, auch nicht irgendwie leichter oder so. Die sind teilweise sogar schwieriger.
Ja, vom Schwierigkeitsgrad, also gerade die beim OBR, die Rolle, die du gehabt hast, die ist also wirklich absolut Top-Welt-Niveau. Also vom Niveau her sind wir inzwischen, das Orchester hat sich ja in den letzten Jahren enorm entwickelt und wir haben super Sänger, die... Das ist einfach das Tolle, die eigentlich sonst den Erl singen oder sonst irgendwo und jetzt inzwischen bei uns, weil sie einfach sagen, okay, wir wollen sowas unterstützen. Das ist wirklich was, was wir total interessant und wichtig finden, um einfach das Opernrepertoire aufzufrischen, zu beleben. Und ich meine, es war sogar die ganze Vorstandsriege von dem Rheinberger, vom Verlag da, und die haben gesagt, wir haben es zig Bühnen weltweit angeboten. Niemand hat sich dahin getraut. Wir sind so froh, dass ihr das mal auf die Bühne gebracht habt. Und vor allem, man hat gesehen, das würde wirken. Aber ich weiß jetzt nicht, ich habe keinen Kontakt mehr mit denen, ob jetzt tatsächlich eine von den großen Bühnen das mal nachgespielt hat. Aber es wäre es wert. Auf jeden Fall.
Was würdet ihr gerne noch inszenieren? Also einmal so aus der Sicht des Regisseurs oder einmal so aus Sicht der Sängerin?
Ja, ich meine, was mich unheimlich reizen würde, weil ich die Oper einfach unheimlich gern mag, von Karl Orff, Der Mond, wäre natürlich ganz was anderes mal, würde ich gerne machen. Und ansonsten meine unbekannte Sachen. Ich habe so viele Pläne im Kopf. Es gibt zum Beispiel eine Oper von einem katalanischen Komponist, der tragischerweise mit 21 Jahren am Tag vor der Premiere seines einzigen Werkes, das er vollendet hat, La Fattucchiera, würde ich unheimlich gern machen. Es gibt schon so Träume, aber ja, wie gesagt, also so die unbekannten Sachen kann ich mir alle verwirklichen. Mit dem Orffmond, der wird zu oft gemacht. Das ist dann außerhalb unserer Möglichkeiten. Und dann muss man sagen, Karl Orff ist ja erst vor 20 Jahren gestorben. Das heißt, da sind die Rechte auch noch da. Das heißt also, mit den Urheberrechten bei Erstverstorbenen, ja, da zahlt man schon ganz schön. Also da sind wir einfach dann wieder finanziell zu wenig aufgestellt, dass wir sowas schultern können.
Ja, also bei mir ist einfach grundsätzlich, möchte ich einfach gerne Opern machen, die einfach, so wie der Auber, eben sängerisch sehr anspruchsvoll sind, die mich einfach sängerisch auch sehr vorwärts bringen, die nicht nur einfach nett und süß und so sind, die mich auch, wie jetzt auch bei Scherzlist und Rache, schauspielerisch einfach vorwärts bringen, wo ich alle Fäden ziehen kann und alles, was ich kann, einfach reingeben kann und nicht nur nett und so oberflächlich irgendwie sowas machen, sondern was mich einfach als Künstlerin vorwärts bringt. Also solche Sachen interessieren mich jetzt einfach hauptsächlich.
Ja, der Aubert, der war natürlich schon Ja, also wie gesagt, La Fatucchiera bin ich jetzt im Überlegen, weil wir eigentlich die Sänger dazu haben. Ja, wir haben jetzt dramatische Sänger, die eben, das ist eine hochdramatische Geschichte, also ist so Bellini-Zeit, also auch vom Orchester wieder größer. Aber das wäre wieder was. Also mit Koloraturen für dich, das wäre schon eine Nummer.
Ja, und ich mache jetzt auch gerade Fachwechsel mit Koloratur, dramatischer Koloratur.
Vielleicht müsst ihr kurz erklären, was Koloratur ist.
Ja, Koloratur sind diese Läufe, wenn man so ganz schnell rauf und runter singt und auch sehr hoch, leicht, mit Leichtigkeit in der Höhe, so Verzierungen und diese ganzen Sachen.
Königin der Nacht.
Königin der Nacht, in die Richtung geht es. Genau, Donna Anna jetzt lerne ich jetzt als nächstes gerade. Konstanze aus Entführung aus dem Serail. So diese Stücke sind es, an denen ich jetzt gerade arbeite und wo ich meine Stimme jetzt mit Unterstützung noch mal verfeiner und verbessere. Und etwas in der Richtung würde mich natürlich sehr interessieren, weil dann kann ich das gleich auch anwenden und kann einfach da mit meiner Stimme noch mal so richtig wachsen und noch das Optimale rausholen. Und ich merke einfach, dass jetzt ich sängerisch wirklich auf einem Höhepunkt bin von dem, was ich jetzt kann. Und ich möchte einfach dann noch was draufsetzen, möchte einfach noch alles, was so in mir steckt. Und ich weiß, da ist noch einiges. Und mir wurde das jetzt auch gesagt von verschiedenen Seiten dann auch wieder. Und drum, da möchte ich einfach nochmal so alles rausholen, was so drinnen ist. Und weil es geht auch nicht auf immer und ewig. Also als Sängerin bist du irgendwann mal dann zu alt und oder die Stimme selber wird dann vielleicht irgendwann mal auch wieder ein bisschen tiefer. Und deswegen möchte ich einfach jetzt, solange es noch das möglich ist, einfach das Optimale rausholen und die nächsten 20 Jahre einfach nochmal so alles geben, was geht.
Ja, es ist halt schwierig, immer solche Opern zu finden, wie gesagt, aber diese La Fatucchiera, die schwebt mir schon lang vor und man muss ja immer dann schauen, wen hat man im Ensemble, wie kann man die Leute bestens einsetzen, geht nicht immer, ja, wie gesagt, leider beim Untersberg, nächstes Jahr der Krempelsetzer ist wieder lustig, aber ist natürlich auch leicht, ist eigentlich für dich auch wieder, also das, was heuer beim Aubert war, wirklich diese Vielseitigkeit von Dramatik bis Koloratur, dann wieder tief runter oder wie wir es jetzt auch bei der Oper am Klavier haben.
Ja, aber es ist auch nicht so viel. Es ist jetzt nicht so viel. Und von dem her ist es vielleicht jetzt auch ganz gut bei mir im Moment, gerade weil ich jetzt mich auf diese Sache konzentriere und auch diese anderen Opern einstudiere. Ja. Und so viele Opern gleichzeitig einstudieren, schafft man auch zeitlich einfach nicht. Ich habe auch noch meine Arbeit mit den Schülern. Ich bin ja da auch schon von früh bis spät beschäftigt. Also drum, es ist auch nicht schlecht, wenn man, ich habe auch noch eine andere Oper jetzt mit Geron Kleiner, wo wir mal drüber geredet haben da, wo ich doch alleine singen würde. Und das, da war man am Überlegen jetzt, dass wir das doch noch angehen. Mhm. Und das wäre auch was, aber das ist auch was, was unglaublich aufwendig ist. Und bis du das dann wieder drauf hast und dann singst du es vielleicht ein, zweimal. Aber das wäre noch was, wo ich einfach auch sängerisch und darstellerisch auch sehr gefordert wäre. Aber diese Zeit muss man sich erstmal so aus den Rippen irgendwie rausziehen. Und darum habe ich jetzt einfach festgestellt, ich schaffe das nicht alles nebenbei und habe jetzt eben die Chöre einem nach den anderen aufgehört und muss einfach jetzt sehen, was schaffe ich, weil das ist einfach meine absolute Leidenschaft und dafür möchte ich jetzt nochmal alles geben. Und ja, da muss man manchmal dann leider Sachen, die man auch sehr gern macht, trotzdem dann auch sagen, gut, das mache ich jetzt erstmal nicht mehr. Aber da, das mache ich immer gerne. Also erlesene Oper ist einfach, das gehört einfach schon dazu.
Dann wünsche ich euch ganz viel Erfolg. Ich wünsche der erlesenen Oper ganz viel Erfolg und bedanke mich für das wunderbare Gespräch. Vielen Dank.
Dankeschön. Danke auch. Ja, danke auch.
Das war Hallo Welt hier Rosenheim, Folge 73 mit Siglinde Zietbauer und Georg Hermannsdorfer für die erlesene Oper. Aufgenommen am 12.05.2023. Vielen Dank fürs Zuhören.